Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
In Berlin-Adlershof am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Da arbeitet am Institut für Beschleunigerphysik der Paul Goslawski. Hallo Paul.
Ja, hallo Holger.
Ich bin hier am BESSI, das ist ein Beschleuniger.
Ja.
Manchmal hört man aber auch Speicher. Warum Speicher, warum Beschleuniger? Also was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen oder ist es nur Namens?
Also da gibt es einen Unterschied und das hat sich auch historisch so entwickelt, wenn man so will. Also man kann Teilchen einfach beschleunigen. Also es gibt dann Speicherringe oder Beschleuniger, die das machen. Ja. Aber es gibt auch andere Ringe, die nennt man dann Speicherringe. Die beschleunigen nicht mehr in dem Sinne, die laufen auf einer festen Energie.
Ja.
Und in die schießt man nur noch rein und speichert die Teilchen.
Ach so, die fliegen dann da den ganzen Tag so rum.
Genau, und das ist halt der Unterschied. Man kann sich ja vorstellen, beim Beschleuniger, um die Teilchen auf Energie zu kriegen, da muss man Energie in das System pumpen. Man muss die Magnete hochfahren. Also da erfährt der Teilchenstrahl eine andere Dynamik, viel mehr Änderung.
Ja.
Während der Speicherring ganz fest auf einer Energie eingestellt ist. Und also das ist halt... Wenn man es vergleicht, der eine ist der Sprinter, der kann kurz und mit Vollpower eben immer was abliefern, während der andere der Marathonläufer ist, der beständig seine Bahn zieht, auf viel längere Dauer ausgerichtet ist. Und das ist halt für Lichtquellen, also wir sind ja eine Lichtquelle, unsere Nutzer wollen sich mit dieser Synchrotronstrahlung, die wir erzeugen, mit dem Licht Sachen anschauen. Und für die ist halt ein Ausdauerläufer oder einer, der ständig das Gleiche produziert, der nicht hoch oder runter gerammt wird, wo sich die Energie nicht ändert, viel, viel besser, viel, viel beständiger in dem Sinne.
Warum werden dann überhaupt noch Beschleuniger benutzt, wenn das die eigentlich bessere Technik ist? Weißt du auch nicht?
Doch, weiß ich.
Also, das kann ich mir auch nicht erklären.
Das Problem ist, unser Speicherring ist ja auf eine bestimmte Energie eingestellt.
Ja.
Oder, also die Teilchen, die wir da rein injizieren, müssen genau diese Energie haben. Wenn die zu klein ist, die Energie, dann ist das erste Magnetfeld so stark, dass die stumpf gegen die Wand abgelenkt werden.
Ja.
Oder wenn die zu hoch sind, dann ist das Magnetfeld zu schwach, dann fliegen die auch gegen die Wand geradeaus. Und dafür braucht man halt einen Beschleuniger, der die Teilchen, also das ist wie in ein Nadelöhr reinschießen, wenn man so will. Ne? Und dafür muss man eine beschleunigende Struktur haben, um die Teilchen auf Energie zu bringen. Und in der Injektion, in den Speicherring, muss halt alles zusammenpassen und das ist
Das muss vor BESSI 2 ist noch ein Beschleuniger, der die Dinger erstmal hochfährt und dann schießt er die da rein, damit
Das ist unser Booster, also wir haben zwei Ringe. BESSI ist unser großer mit 240 Meter Umfang und der Booster hat 96 Meter Umfang, ist eine kleinere Maschine, die gerampt ist und während der Rampe kriegen wir die Energie und so können wir alle Sekunde oder alle zwei Sekunden in BESSI rein injizieren. Im Hauptbetrieb machen wir das dann, also wenn wir für unsere Nutzer die Maschine freigeben, alle 3 Minuten, sodass wir den Strom konstant halten, die Energie in diesem Speicherring und dadurch ist die Elektronen abstrahlen, also halt Licht abgeben, erwärmen sie natürlich die ganze Maschine auch.
Mhm.
Und wenn wir den gleichen Strom haben, die gleiche Energie, haben die Nutzer absolut stabile Bedingungen. Ne? Also man kann sich auch vorstellen, dass man zum Beispiel den Ring voll macht und den Strom dann zerfallen lässt. Also die Elektronen, die in dem Speicherring gespeichert sind, ist ja dann ein Strom, der da gespeichert ist, der zerfällt eigentlich mit der Zeit, weil unser Vakuum nicht perfekt ist oder unsere Magnete, Optik, also die Teilchen, die bewegen sich so, dass sie dann doch mal verloren gehen.
Ja.
Das sprechen wir dann von Lebensdauer. Und wenn der Strom mit der Zeit abfällt, dann nimmt die Lichtleistung auch ab, die Nutzer sehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so eine Beamline, die über 20 Meter mit mehreren Spiegeln justiert ist.
Beamline sind die Dinger, die dann das Licht rausleiten.
Genau. Unser Magnet, unser Speicherring ist... Wir sprechen immer von, also es gibt, wenn man so will, eine Grenze so ein bisschen bei uns. Es gibt die Elektronenleute und die Photonleute. Die Elektronenleute, wir betreiben den Motor.
Bluthirnschranke der Physik.
Nein, keine Bluthirnschranke der Physik, sondern beide Sachen sind halt sehr aufwendig. Da braucht man viel Leute, da ist viel Physik, viel Technik hinter. Und die einen kümmern sich um die Elektronen, um die Generierung der Synchrotronstrahlung des Lichts an dieser Anlage. Also da macht man eine Optik für Elektronen mit Magneten. Und an den Beamlines sitzen die Physiker, Techniker, Ingenieure, die letztendlich nur noch die Photonen, also die Synchrotronstrahlung, die von den Elektronen erzeugt wurde, nehmen, aufbereiten und dann den Nutzern, also den Experimentatoren zur Verfügung stellen. Und ja, wenn man so will, sind es zwei unterschiedliche Welten. Ne? Wir arbeiten mit Magnetoptik, also magnetischen Elementen, und die arbeiten mit Spiegeln, mit Monochromatoren, Gitterstrukturen, um Röntgenstrahlung zu beugen. Also die können, Photonen lassen sich durch elektrische Felder nicht mehr beeinflussen, ja. Die müssen andere Sachen nehmen, genau.
Lassen sich Photonen eigentlich nie durch elektrische Felder beeinflussen oder muss das Feld einfach nur hinreichend groß sein?
Da kommen wir jetzt zu Fundamentalen der Physik, also in den Energiebereichen, in denen ich denke und spreche. Ja. Also die sind halt sehr technisch bedingt durch den Betrieb dieser Maschine, aber wie du schon sagtest, man kann, das Photon ist ja...
Ach, na klar, Gravitationslinsen und sowas.
Genau, also dann, die, ne? Aber das ist ja so dann Weltall, die Beeinflussung des Photons durch die Gravitationskraft. Stimmt, ist, ja. Aber wenn man so will, kann man das Photon auch elektromagnetisch beeinflussen, aber da kommen wir zu anderen Sachen.
So viel Strom habt ihr in Atlashof
dann. Genau, nee, genau. Okay. So läuft das.
Was für Experimente passieren denn hier? Lässt sich das überhaupt zusammenfassen oder sind das so viele? Weil ihr werdet ja rund um die Uhr Betrieb haben und rund um die Uhr Wissenschaftler hier haben. Ne?
Genau, also das ist genau der Fall. Wie du sagtest, wir haben an unserer Anlage um die 50 Beamlines, also Aha. wo das Synchrotronstrahlungsrichter ausgeführt wird. Davon laufen ungefähr 20 bis 30 sind parallel im Betrieb.
Mhm.
Und
ist das pro Beamline ein Experiment?
So kann man sagen, genau. Also ich wüsste nicht, dass zwei ablaufen. Also pro Beamline ist im Prinzip ein Experiment dran, wobei man die Endstation, also den finalen Bereich ändern kann und da halt auch leicht unterschiedliche Experimente gemacht werden. Und was man letztendlich, also wenn man jetzt physikalisch drüber spricht, da geht halt immer ein Photon oder Synchrotronstrahlung rein, regt irgendwas in ein Material an, schaltet irgendwas hin und her oder also man untersucht Materialeigenschaften. Also bei uns wird die Elektrodynamik im Prinzip abgegrast, ne? Die elektromagnetische Wechselwirkung, wenn man so will. Und da kann man auf ganzer Front untersuchen. Chemische Prozesse, biologische, magnetische Prozesse. Also da kommt man in den ganzen Anwendungsbereich rein.
Mir hat mal jemand gesagt, der auch hier arbeitet, im Grunde macht ihr nur sehr helles, sehr sauberes Licht.
Ja, wenn man so will. Ja.
Das ist immer noch so.
Genau. Also wenn wir jetzt den großen Rahmen spannen wollen in der Physik, also es gibt ja vier fundamentale Kräfte. Die Gravitationskraft, mit der um die kümmern wir uns nicht. Dann gibt es die schwache und die starke Wechselwirkung, was auch, wo die Kernkraft mit enthalten ist. Da
was
arbeiten,
ist das eigentlich?
Was ist
schwache das? Und starke Wechselwirkung. Kannst du das so erklären, dass ich das mal verstehe?
Ja, und das ist auch, also hat ein bisschen mit meinem Hintergrund zu tun. Ich habe vorher Kern- und Teilchenphysik gemacht und darum interessiert mich das halt auch sehr. Und es gibt halt vier fundamentale Kräfte oder Wechselwirkungen in der Physik. Und die werden in der Physik also ganz einfach dargestellt immer ungefähr gleich beschrieben. Es gibt Teilchen, die haben immer eine besondere Eigenschaft. Das nennt sich Ladung. Und da gibt es nicht nur die elektromagnetische Ladung. Es gibt die starke Ladung oder die schwache Ladung. Bei der Gravitation ist man sich noch nicht so sicher, wie das ist mit Ladung. Also das ist so eine spezielle Eigenschaft. Und dann gibt es Teilchen, die die Kraft vermitteln. Also Physiker sprechen davon Bosonen und Fermionen.
Mhm.
Fermionen haben immer eine Ladung. Das sind die Teilchen, die eine Ladung haben und dann das Teilchen, was hin und her springt, was das Kraftfeld vermittelt, das Boson. Ja?
Ja.
Und in der elektromagnetischen Wechselwirkung ist es so, unsere Ladung ist die elektromagnetische Ladung, also so wie wir das positiv-negativ geladene Teilchen kennen. Und die müssen ja was voneinander wissen, ob sie sich anziehen oder abstoßen. Und da ist das elektromagnetische Feld, was aber nichts anderes ist als ein virtuelles Photon. Also das kann man über ein virtuelles Photon beschreiben, die Kraft. Und das vermittelt die Kraft dazwischen. In der starken Wechselwirkung ist es so, da kommen wir zu Quarks.
Mhm.
Quarks sind diese Fermionen, die eine Farbladung haben. Und das Teilchen, was diese Farbladung vermittelt, ist das Gluon.
Mhm.
Parallel zum
Alles
Photon.
Alles Worte, die ich schon mal gehört
habe.
Ja,
genau. Habe, aber das, also, und das finde ich so schön, also diese Analogie. Positive, negative Ladung in der elektromagnetischen Wechselwirkung ist in der starken Wechselwirkung Farbladung.
Mhm.
Das Photon vermittelt in der elektromagnetischen Wechselwirkung das Gluon in der starken Wechselwirkung.
Mhm.
Und in der schwachen Wechselwirkung spricht man dann von schwacher Ladung. Das ist eine, ja, uns im alltäglichen Leben nicht mehr so gebräuchliche Bezeichnung. Und dann die Austauschteilchen sind Bosonen. Mhm. Das W-Boson plus minus, also das hat auch eine elektromagnetische Ladung. Und das Z0-Boson, die sind richtig schwer.
Ich meine, wenn das eine elektromagnetische Ladung hat, muss aber zwischen den Bosonen ja auch wieder ein vermittelndes Teilchen sein.
Genau, es gibt dann Selbstwechselwirkung und das wird dann richtig kompliziert. Und jetzt, um zurück zu Bessie zu kommen, wenn man so will, mit unserem Licht erzeugen wir Photonen, die reagieren dann im Prinzip nur im elektromagnetischen Bereich. Das heißt, bei uns machen wir Elektrodynamik, Elektromagnetismus, also wir beschäftigen uns in dieser Kraft und das ist halt Chemie, Biologie, also elektrische Sachen, all das, worauf unser modernes Leben basiert, wenn man so will. Ne?
Genau. Gibt es eigentlich noch so Momente, in denen jemand Heureka schreiend aus der Beamline rausrennt und irgendwie was so Bahnbrechendes gefunden hat, dass hier die Sektkorken knallen, oder sind diese Zeiten auch vorbei?
Das ist schwierig zu beantworten. Also
vor 100 Jahren war es mit Sicherheit einfacher, bahnbrechende Dinge noch zu entdecken, die auch jeder begreift. Ne?
Genau, also das waren die Anfänge der Wissenschaft oder dieses wissenschaftlichen Apparats oder Mechanismus, ne, wenn man so will. Und jetzt ist das alles viel differenzierter, viel weiter. Man kämpft an viel, vielleicht kleineren, kleineren Problemen? Also es ist schwer zu beantworten, aber soweit ich weiß, wenn es um Brennstoffzellen geht, aber da bewege ich mich auch wieder auf ein bisschen dünnerem Eis, ne? Weil ich auch nicht voll mit drin bin bei den Beamlines. Ja. Das sind so spezielle Sachen schon. Aber zum Beispiel gab es eine tolle News, dass wenn es um Brennstoffzellen geht oder Solar Fuels, dass man da einen neuen Rekord gebrochen hat hier am HZB. Es gibt immer wieder Effekte, die man beobachtet oder die man rechnet, die dann doch mit dem aktuellen Lehrbuchwissen brechen in dem Sinne und was Neues dazu fügen, auf jeden Fall.
Du sagtest eben, ihr würdet alle 3 Minuten neue Teilchenpakete in die Maschine bringen. Warum? Also ich hatte das jetzt so verstanden, dass ihr da einmal Teilchen reintut und dann bleiben die da.
Genau, die bleiben da. Aber
ach so, weil die zerfallen.
Der Strom zerfällt, die Lebensdauer nimmt ab. Und das Licht wird dunkler, die Intensität nimmt ab. Und nicht nur das, sondern auch die Leistung, die Spiegel abkriegen, nimmt ab. Und dann gibt es thermische Drifts und dann müsste man nachregeln und all sowas. Und das ist so eine Entwicklung, die in den letzten 10 Jahren in der Beschleunigerphysik oder 10 bis 15 Jahren dazugekommen ist. Vorher hatte man immer Decaying-Maschinen, also zerfallende Maschinen. Und dann hat sich jemand überlegt, wir könnten doch immer ein bisschen Strom nachfüttern. Mhm. Dann ist auch die Leistung auf den Spiegeln, auf den Beamlines konstant und so. Dann haben die noch konstantere Bedingungen, was besser ist für Experimente. Wenn man was untersucht, dann das Werkzeug, was ich habe, so konstant wie möglich sein damit. Ne? Genau. Und da wurde dann das heißt dann Top-Up-Modus. Ne? Also wir wollen immer konstanten Strom und darum aufladen. Wurden die Anlagen so weiterentwickelt in der Hinsicht, dass man immer ein bisschen Strom nachfüllt, sobald der zerfallen ist. Und heutzutage wird fast jede moderne große Beschleunigeranlage, die Lichterzeugung macht, so gebaut, dass man Top-Up-Modus hat.
Weißt du eigentlich, wie viel Strom ihr hier verbraucht?
Für so eine Frage habe ich mir extra so was an die Tafel geschrieben, damit ich das weiß. Also im Normalbetrieb brauchen wir 2,7 Megawatt, was ungefähr 8000 Haushalten entspricht. Yeah. Ja. Und wenn wir anfahren und die Maschine hochbringen, sind es 5 Megawatt. Das ist vergleichbar mit einem anfahrenden ICE. Genau.
Ja. Gut, ne? Das ist nicht übel. Wisst ihr eigentlich, wie viele Elektronen in der Maschine sind? Oder ist es immer so Pi mal Daumen? Also wir nehmen jetzt so
etwas rein. Also wir kennen den Strom, wir kennen den Weg oder die Umlauffrequenz und damit können wir das eigentlich ganz genau ausrechnen, wie viele Elektronen wir pro Bunch haben. Und das sind oft immer relativ viele, 10 hoch 11, 10 hoch 10. Also genau, müsste ich auch selber wieder ausrechnen.
Aber das sind ja so Zahlen, die sich normale Menschen gar nicht mehr vorstellen können.
Nee, es sind sehr, sehr viele Nullen hinter der 1. Genau.
Wie viele Pakete sind da drin?
Genau, also in unserem Beschleuniger haben wir die Möglichkeit, 400 Buckets, also man spricht von Potentialtöpfen oder Eimerchen, Bucket. Ja, also wenn man so will, das Problem an Elektronen ist ja, die sind alle negativ. Hm. Und wenn ich die im Raum komprimieren will, stoßen die sich ja ab. Die mögen sich ja alle eigentlich gar nicht in dem Sinn, sondern negativ-positive Ladung ziehen sich an, negative stoßen sich ab. Das heißt, Und wenn jetzt jedes Elektron so einen Lichtblitz abgibt, dann kann man sich vorstellen, man muss die räumlich sehr eng zusammenkriegen, sehr stark komprimieren, damit das Licht sehr gebündelt ist und fokussiert ist in dem Sinne.
Ja.
Weil wenn man den einen großen Raum lässt
dann,
und
ja,
jeder
dann
strahlt ab,
Streulicht,
genau, das, das bringt nicht viel. Genau. Und darum müssen wir die fokussieren und darum müssen wir die im Raum zusammenpressen. In allen drei Raumdimensionen, in X, in Y und in Z. Und in Z machen wir das über Kavitäten, also über Hohlraumresonatoren, wenn man so will.
Hohlraumresonatoren,
so heißen die. Also, oder elektromagnetische Felder, die stark schwingen. Und,
ah, okay,
genau.
Also es ist kein echter Hohl, also nicht jetzt irgendeine Röhre, wo die reinkommen, sondern eine virtuelle Röhre aus.
Nee, es ist schon eine Röhre. Also unser Vakuumrohr ist ja eine ganze Röhre. Wir sind im Vakuum, aber dann gibt es an einer Stelle einen Bruch. Das kleine Vakuumrohr, was 7 mal 3 Zentimeter hat, also sehr klein ist, geht dann über in was Größeres.
Ja.
Wir laufen mit 500 Megahertz, das sind unsere Kavitäten, das sind 60 Zentimeter Wellenlänge.
Mhm.
Und das ist dann wirklich so ein Fass, was 60 Zentimeter groß ist, so ein Zylinder darstellt im Prinzip. Und in diesem schwingt diese Sinuswelle mit 500 Megahertz.
Okay,
und dann was 500 Megahertz, wenn man das in Zeit umrechnet, 1 durch F ist ja gleich die Zeit, also T ist gleich 1 durch F oder F ist gleich 1 durch T.
Wenn du das sagst.
Ja, genau. Also einfach invers, das sind dann 500 Megahertz sind 2 Nanosekunden.
Okay.
Und alle 2 Nanosekunden haben wir im Prinzip die Möglichkeit, Elektronen zu fokussieren in der longitudinalen, in diesen Kavitäten.
Ja.
Und wenn man das auf 240 Meter Umfang rechnet, also man kann sich ja überlegen, unsere Teilchen fliegen mit Lichtgeschwindigkeit da lang.
Ja.
Die brauchen für einen Umlauf 800 Nanosekunden.
Ja.
Und wenn an diesen Kavitäten alle 2 Nanosekunden gewechselt wird, oder dann muss ich 800 durch 2 teilen, dann komme ich auf 400 Pakete.
Ja.
Genau, also das heißt, in unserem Beschleuniger haben wir die Möglichkeit, 400 Elektronenbunche, wir sprechen dann von einem Elektronenbunch oder 400 Stellen, wo wir Elektronen speichern können. Und die können wir beliebig befüllen. Also wir können von diesen 400 nur eins befüllen, dann fliegt nur ein Elektronenpaket im Ring oder alle 400, dann fliegen alle 400 Elektronenpakete rum und das ändert natürlich dann den Lichtblitz oder die Lichtblitze an den Beamlines. Wenn wir nur ein Paket reintun, dann gibt es alle, genau, gibt's alle Mikrosekunde ein Licht,
ja.
Jede Mikrosekunde und wenn wir alle Pakete befüllen, alle 2 Nanosekunden. Ne? Also das ist dann...
Was fast schon Dauerlicht.
Was fast schon Dauerlicht ist für unsere Nutzer, genau.
Jetzt, ich habe schon mal gelernt, sobald man Elektronen auf eine Kreisbahn zwingt, erzeugen sie Synchrotronstrahlung.
Genau.
Erzeugen die eigentlich immer oder nur an bestimmten Stellen in diesem Ring?
Wie du sagtest, also man muss Teilchen schon ablenken und das passiert bei uns in den Dipolen. Das sind 32 Magnete.
Das heißt, der Ring selber ist nicht die Ablenkung des Teilchens. Also, weil das will doch eigentlich geradeaus. Und jetzt zwingst du das ja schon auf eine Kreisbahn.
Genau. Und in diesem Dipol, in diesem Magnetfeld, strahlt es ab.
Und zwar konstant, während es rumflitzt.
Oder, also, es ist so, unser Ring besteht aus einzelnen Magneten.
Ja.
Es gibt welche, die lenken es ab.
Okay.
Es gibt andere Magnete, die haben eine andere Funktion.
Jetzt
also, es gibt gerade Strecken.
Ja.
Und es gibt Magnete, die ablenken, wenn man so will. Und die Lichterzeugung, also letztendlich, wir sprechen immer von einem Ring, aber wenn man ganz genau hinguckt, haben wir gerade Strecken, dann einen Dipol, der ablenkt, noch einen Dipol, wir haben ein Vieleck, genau. Und da kommen wir dann auch schon zu Magnetoptik. Da spricht man von Double Band Achromat, also Double Band mit einem doppelten Dipol wird im Prinzip um die Kurve gelenkt.
Ja.
Dort wird die Optik, also die Beeinflussung der Elektronen wird ganz speziell eingestellt und dann kommt wieder eine Gerade. Und man spricht auch von verschiedenen Generationen von Lichtquellen. Mhm. Also es gab die erste Generation, da wurden Ringe eigentlich für Hadronen, und also für Kern- und Teilchenphysik gemacht, wo man einfach Teilchen aufeinander schießen wollte.
Ja.
Und da hat man dann zufällig gemerkt, oh Gott, hier strahlt ja auch was. Und dann hat man dieses Licht genutzt, um Experimente zu machen.
Mhm.
Aber das waren keine Speicherringe, das waren Beschleuniger. Da hat man das einfach parasitär benutzt. In der zweiten Generation hat man dann Ringe schon speziell dafür designt. In der dritten Generation sind dann die Speicherringe im Prinzip hochgekommen. Und man hat die Lichterzeugung aus den Dipolen, aus den Magneten, die die Teilchen ablenken, ein bisschen rausgenommen und die in die Geraden verfrachtet. Und da fragst du ja jetzt genau, da sehe ich ja, du fragst direkt, aber in der geraden strahlt doch ja gar nichts, da lenkt ihr ja nicht ab. Das stimmt, aber man baut extra neue Geräte, die nennen sich Undulatoren oder Wiggler. Oder wir sprechen von Insertion Devices, also im Prinzip Elemente, die wir also die zusätzlich in den Ring reinkommen, die uns Beschleunigerphysikern, wenn du so willst, so ein bisschen die also Haare auch zu Berge steigen lassen,
weil sie Gerätschaft.
Genau, sie machen, die sind halt nur zum Licht machen da, wenn man so will.
Was soll das da?
Kann man von Elektronenseite sehen, aber die sind halt fundamental wichtig. Ne? Aber die machen uns das Leben mit den Elektronen halt umso schwieriger, weil sie zwingen die Elektronen, sie lenken sie nicht nur ab, sondern zwingen sie auf so eine Sinusbahn, also wiggeln hin und her, also links, rechts, links, rechts, links, rechts.
Das ist das, womit der X-Fell gestopft ist, ne?
Genau. Also da ist dann eine ganz große Aneinanderreihung dieser IDs, während die bei uns immer nur in den Geraden sind. Darum, bei uns sind die maximal 4 Meter lang, unsere Geraden sind so ungefähr 4 Meter und dort fliegen die Teilchen halt sinusförmig lang und da gibt es halt viele kleine Dipole, die ablenken und bei jeder Kurve wird Licht abgegeben. Darum, das Licht ist dann nochmal besonders, das verstärkt sich, ist intensiver.
Dann müsste euer Licht aber doch noch kurzwelliger sein, als wenn es nur im Speicherring wäre, oder?
Oder sagen wir es mal so.
Kurzwellig ist wahrscheinlich das falsche Wort.
Kurzwellig ist vielleicht das falsche Wort. Also der Dipol macht ein kontinuierliches Spektrum. Das heißt, da gibt es viele Wellenlängen. In einem kontinuierlichen Bereich und da kann man sich dann was aussuchen, während diese IDs dadurch, dass das Licht überlappt, es konstruktive und destruktive Interferenz gibt. Also es gibt Wellenlängen, die verstärken sich, andere, die löschen sich aus und darum gibt es so ein Linienspektrum. Also das heißt immer mal viel Intensität, dann wieder nichts und das sind die harmonischen des Ondulators und da können sich die Nutzer ganz spezielle Wellenlängen im Prinzip raussuchen. Dafür werden die Geräte auch gebaut. Jedes ID hat so seinen speziellen Wellenlenkbereich. Und das Licht ist schärfer, wenn man. Schärfer ist das Wort.
Schärfer, genau.
Ja, oder,
du kannst genauer hingucken.
Genauer, nochmal, ne? Genau. Oder ja, die Bandbreite ist kleiner, genau. Das sind die IDs.
Aber das eigentlich Tolle am BESI 2 ist der variable
Speicher,
Impuls, variabler Impulsspeicherring. Ne?
Ja, oder also
VSR heißt es.
VSR, genau. Also BESI 2 ist unsere aktuelle Maschine. Und wie das so ist mit den aktuellen Maschinen, die sind jetzt oft schon 20 Jahre alt, die haben so einen Lebenszyklus von 30, 40 Jahren vielleicht. Und da denkt
Wonach bemisst sich der Lebenszyklus eigentlich? Ist irgendwann alles experimentiert, was man damit experimentieren kann?
Oder ist irgendwann die
Schrauben rostig?
Ja, also einmal, es gibt viele Aspekte des Lebenszyklus, wenn du so willst. Wie du sagst, irgendwann sind die Schrauben rostig. Also je älter ein Ring wird oder so eine Anlage wird, desto mehr muss man auch letztendlich machen. Wir haben eine Wasserversorgung, da werden irgendwann die ganzen Wasserzuleitungen porös und so. Also, aber das kann man alles retten, wenn man so will. Das ist Hardware, ne? Da muss man aufarbeiten, da muss man die Maschine instand halten und sowas. Dann der andere Punkt ist, die Entwicklung geht halt weiter. Also man überlegt sich, wie kann man Licht besser machen? Und da sagtest du ja, X-Felds sind eine neue Art, Licht zu machen. Oder jetzt in der Speicherringwelt spricht man von Diffraction Limited Storage Rings. Das ist ein neuer Trend. Also da ändert man die Optik und drückt die Elektronen in X und Y, also im Raum, noch mehr zusammen. Und man kann sich, also ein ganz einfaches Bild, das Licht, was rauskommt, hat ja eine bestimmte Wellenlänge oder eine Frequenz, haben wir ja eben drüber gesprochen. Und die Nutzer sind halt an einer bestimmten Wellenlänge interessiert. Und eine Wellenlänge hat halt eine Ausdehnung. Also ne, das sind zum Beispiel 10 Nanometer.
Ja.
Wenn jetzt unser Elektronenpaket in X und Y größer ist als diese 10 Nanometer, viel größer, dann wird die räumliche Auflösung von diesem Elektronenpaket definiert und nicht von der Wellenlänge des Lichtes.
Ja.
Schaffe ich es aber, dieses Elektronenpaket ganz klein zu pressen, also in X und Y, in der räumlichen Ausdehnung so klein zu pressen, dass ich unter diese Wellenlänge komme, unter die 10 Nanometer, dann wird mein Elektronenstrahl unsichtbar. Also oder ist nicht mehr das begrenzende Element.
Okay,
dann ist das Photon, dann ist die Synchrotronstrahlung an sich das begrenzende Element. Und dann hätte man den Ring perfekt gebaut in X und Y.
Ja.
Also dann hätte man die Elektronen so gut unter Kontrolle, dass man an einem physikalischen Limit ist, was die Wellenlänge darstellt. Und man kann dann als Beschleunigerphysiker sagen, ich kann es nicht mehr besser machen. Ja. In X und Y bin ich an einem Limit. Also natürlich muss man sich, aber wenn man so will, dieser Schritt passiert im Moment in der Beschleunigerphysik.
Ja.
Und Max 4, der Ring in Lund in Schweden, ist der erste, der ein Multiband-Akromat-Lattice, also man muss dann eine neue Magnetoptik bauen, man darf bestimmte Funktionen, die dürfen nicht zu groß werden, weil die Teilchen dann auf zu große Bahnen, also voneinander weggehen. Und da wird jetzt ein neuer Ring gebaut, um das in der räumlichen Komponente in X und Y maximal zusammenzupressen. Ja. Das Problem ist, Elektronen mögen sich nicht, haben wir ja schon drüber gesprochen, die stoßen sich ab. Und das heißt, dieser Strom, den ich in so einem Ring speichern würde, wird noch viel schneller zerfallen.
Ja.
Und was die machen ist, die machen, eine Komponente bleibt frei im Raum, die Z-Komponente, die machen die Bunche unglaublich lang. Die haben in X und Y, also ich stelle mir so ein Elektronenpaket, was im Ring rumfliegt, stelle ich mir vor wie eine Zigarre oder wie ein American Football.
Ja.
Und ich kann die in X und Y zusammenpressen, dann wird es eher eine Zigarre, aber ich muss es in Z entspannen, ich muss es lang machen, damit...
damit sie wenigstens irgendwo hin können, wenn sie sich abstoßen.
Genau, und damit ich eine gute Lebensdauer habe.
Ja.
Und das ist genau deren Konzept. Also die werden im Raum richtig gut. Die räumliche Auflösung wird super. Man spricht dann von Kohärenz, räumlicher Kohärenz.
Aber die zeitliche Auflösung wird lang.
Genau.
Das heißt, die haben ein Blinklicht, aus dem aber, wenn es blinkt, besseres Licht rauskommt als sonst überall.
So. Räumlich gesehen. Räumlich gesehen, genau.
Ja.
Und man spricht von der Imitanz. Also das ist die Gleichgewichtsimitanz, die sich einstellt bei abstrahlenden Maschinen, wie wir sie sind. Und aktuell sind viele Maschinen so bei 1 bis 5 Nanometer Rad. Also das ist so die Radia. Also Nanometer ist Größe für eine Fläche, wenn man so will. Und Rad ist der Winkel.
Okay.
Na, das ist die Abstrahlcharakteristik. Und die gehen zu 300 Pikometer Rad. Also Faktor 10 besser. Es gibt jetzt neue Konzepte, zum Beispiel DAISY plant 10 bis 20 Pikometer Rad, also 100 Pikometer Rad. Und da kommt man in den interessanten Röntgenbereich, in dieses Diffraction Limit. Da kommt man in der örtlichen Auflösung in die Richtung. Nur deren Puls, die Bandschlänge, die Pulslänge wird sehr lang.
Aktuell dann nicht mehr auch nicht mehr so viele Pakete da rein. Ne?
Nee, also die Anzahl der Pakete, also da muss man nochmal unterscheiden. Also wir haben jetzt über die örtliche Auflösung gesprochen und man muss jetzt nochmal unterscheiden zwischen Wiederholrate, also wie viel Pakete man im Ring hat, und die einzelne Länge der Pakete.
Mhm.
Also das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Verstehe.
Die zu Timing...
ich verstehe nicht.
Ihr
habt 400 Pakete da drin, die haben eine bestimmte Ausdehnung.
Die haben eine bestimmte Länge, genau.
Genau. Wenn ich die jetzt länger mache, kann ich aber doch keine 400 Pakete mehr da reintun. Weil dann ist... Den ist ja voll.
Hast recht, aber da muss man wieder sich die Dimension angucken. Also unsere Länge der Pakete sind 10 Pikosekunden oder sind 10 Pikosekunden sind 3 Millimeter.
Das heißt, ihr könntet sowieso auch 1000 Pakete reintun, wenn ihr das wolltet, oder?
Dann müssten wir unsere Kavitäten ändern.
Okay.
Die Hohlraumresonatoren, wo dieses Feld schwingt. Aber wenn man sich für einen Umfang und eine Frequenz der Kavitäten entschieden hat, dann ist die Anzahl der Pakete relativ fest.
Okay.
Na, dann ist die relativ fest, weil ein Teilchen fliegt mit Lichtgeschwindigkeit darum. Dann weiß man bei der Strecke, wie lang es braucht. Und wenn das Feld in der Kavität schwingt, das muss halt zusammenpassen. Also das ist so ähnlich wie beim Instrumentenbau. Gewisse Frequenzen, Längen müssen zusammenpassen. Und das ist eine, die passt. Und die 400 Pakete hat man. Alle 2 Nanosekunden ist so ein Paket da, wenn man so will. Und die Länge eines Elektronenpulses sind aber nur 10 Pikosekunden. Da ist ein Faktor 1000 zwischen. Und diese 10 Pikosekunden kann man zu 100 Pikosekunden machen oder zu einer Pikosekunde. Also die Anzahl der Pakete wird dadurch nicht beeinflusst, weil das halt nochmal eine andere Dimension ist.
Ja. Wenn man
so will. Genau.
Was passiert denn dann mit sowas wie Bessie 2 am Ende seiner Lebensdauer?
Ja,
kommen dann nur noch Studenten, die
rumspielen
wollen?
So nicht. Also wir machen uns natürlich Gedanken. Wir schauen uns an, was macht Max 4? Wir schauen uns an, was wollen unsere Nutzer? Was für Entwicklung haben wir in-house? Und so kommt man dann auf ein eigenes Upgrade-Programm. So diskutiert man erstmal, was wäre eine Möglichkeit, diesen Ring nochmal in eine andere Qualität zu bringen. Also nochmal was ganz anderes oder was Neues anzubieten. Und da gab es längere Diskussionen im Haus, da gab es verschiedene Ideen. Und wie du sagtest, aus Bessie 2, also wir arbeiten jetzt intensiv dran, Bessie VSR zu bauen. Also das daraus zu entwickeln, das daraus zu machen. Und letztendlich ist Bessie VSR eine Entscheidung für kurze Pulse in Speicherringen, für hochintensive Pulse in Speicherringen. An Bessie 2, was man mit unserer Optik machen kann, mit unseren Magneten im Speicherring, ist, wir können eine Low-Alpha-Optik fahren und die Pulse kürzer machen. Aktuell sind unsere Pulse um die 10, 15 Pikosekunden lang und wir können auf 3 Pikosekunden runterkommen. Mhm. Und dann gibt es viel mehr Terahertz-Power, es gibt kürzere Pulse, die für zeitaufgelöste Experimente genutzt werden, das ist attraktiv. Nur das Problem ist mit diesem Alpha, das ist halt eine Größe, die so einen Ring beschreibt, wenn man das Alpha klein macht, kann man nicht mehr so gut stabilen Strom hohen Strom in kurzen Pulsen speichern, sondern da gibt es so eine natürliche Stromschwelle und der Bunch, dieses Elektronenpaket, dadurch, dass die Abstrahlung in gewissen Wellenlängen kohärent wird, wechselt, wirkt das mit der eigenen Abstrahlung und bläht sich dann auf. Mhm. Und da gibt es halt so ein fundamentales Limit, also so eine Instabilität und die geht mit Alpha. Und darum haben wir uns überlegt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Bunchlänge kurz zu machen, indem man die Spannung in den Kavitäten ändert. Also wie letztendlich die longitudinale Dynamik, also die Dynamik in Z, wie man die kontrolliert. Und das ist unser Upgrade-Programm. Also die Idee ist, wir wollen kurze Pulse in Speicherringen machen und dieses Stromlimit umgehen. Bei hohen Alpha, aber die Bunche kurz machen über die Spannung und dadurch den Strom um Faktor 100 in diesen kurzen Pulsen erhöhen. Das ist so die Idee. Das heißt immer noch nicht, dass wir variabel sind. Also das wäre dann nur kurze Pulse, hochintensiv in einem Speicherring. Das Problem ist,
da könnt ihr nicht einfach zwei Kavitäten machen und je nachdem, wie variabel ihr sein wollt, die eine oder die andere ein- oder ausschalten?
Und in die Richtung genau geht's. Das Problem ist, wenn alle Elektronenpulse kurz werden, dann wechselwirken die sehr stark mit der Maschine und können die aufheizen. Und wir gehen davon aus, dass technisch das zu viel wäre. Also dass unsere Vakuumkammer oder die Impedanzheizung zu groß wird. Also der Strahl spürt einen Widerstand, wenn er durch die Maschine geht. Und dann heizt sich die Vakuumkammer, wenn man so will, auf. Und oder die ganzen Spalte, wo die Flansche sind. Und darum ist die Idee, Wir können nicht nur kurze Pulse machen, wir müssen gleichzeitig auch lange in der Maschine haben, wenn wir unsere aktuelle Nutzergemeinde, die wir haben, nicht komplett
haut ab, wir machen
jetzt nur kurze Pulse. Und dann wenig Strom, das geht halt nicht, genau. Und darum ist die Idee, wir brauchen irgendwas, wo es lange und kurze Pulse gibt und das ist genau das, was du sagtest. Wir haben zwei Kavitäten, also wir wollen zwei zusätzliche Kavitäten, zwei zusätzliche Frequenzen zusammenbringen und die erzeugen dann eine Schwebung. Und eine Schwebung ist ja, das kennt man aus dem... Das
klingt magisch
jetzt. Na, warum magisch?
Schweben.
Ach so, weil man schwebt. Okay, es ist ein akustisches Phänomen. Ihr macht
also doch Magie.
Ja. Nein, es ist eine ganz prinzipielle Physik. Nimmt man zwei Frequenzen zusammen, also zwei Schwingungen mit Frequenzen, die sehr nah beieinander sind, dann kommt es wieder zur Auslöschung, zur Überlagerung und dann gibt es Bereiche, die eine hohe Amplitude haben, die richtig laut sind und dann wieder leiser. Also wenn man eine Schwebung mit zwei Frequenzen, da kann man sich so einen Sinusgenerator nehmen. Mhm. Im Internet kann man dann auch anmachen. Da hört man, dass das dann der Ton so moduliert wird. Also man hört ein lauter und ein leiser werden, lauter und leiser werden. Und das geht periodisch. Und das machen wir genau in unserem Ring. Also die Elektronen fliegen wieder in unserem Ring. Und wenn sie in diese Kavitäten kommen, dann sehen sie einmal ein ganz, ganz starkes Feld, was sie zusammendrückt. Und das nächste Elektron, weil das Feld sich verändert hat durch die Schwingung, kommt zur Auslöschung, da werden sie nicht komprimiert. Und so machen wir aus unseren 400 Paketen 200 kurze, 200 lange, die so abwechselnd aneinander kommen. Ne? Ja. Und dann hängt es wieder von unserem Beschleuniger ab oder von unserem Injektor, in welche Pakete wir dann letztendlich oder in welche Potentialtöpfe wir dann Elektronen reintun. Mhm. Und dann haben wir kurze und lange Pulse im Speicherring. Genau. Das ist Bessie VSR.
Mir wurde gesagt, ihr würdet das hier auf eine Art und Weise machen, die eigentlich nicht der Lehrbuchmeinung entspricht. Was ist die Lehrbuchmeinung und was macht ihr anders?
Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Das ist also mit Bessie VSR kommt das. Also letztendlich ist Bessie VSR Lehrbuchmeinung.
Ach so.
Also das kann man so sagen.
Wenn sogar ich drauf komme. Ne?
Also technisch sind wir an vielen Stellen an Grenzen oder kommen wir an Grenzen, glaube ich. Also das wird sehr spannend und da arbeiten wir sehr intensiv dran, das alles hinzukriegen. Wir diese Kavitäten und diese Spannung, die wir brauchen, die geht, das ist halt nur möglich, wenn es supraleitend ist. Mhm. Also da muss man auf 1,8 Kelvin runtergehen, um so hohe Felder in den Kavitäten zu erzeugen. Man könnte es auch normalleitend versuchen, aber dann müssten wir unseren ganzen Ring mit Kavitäten ausstatten.
Ja.
Und dann hat ja kein Nutzer mehr was davon. Also der größte Teil des Rings oder ein großer Teil.
Das Experiment.
Ja, genau. Und das geht nicht bei einer aktuellen Nutzermaschine. Und da sind wir an vielerlei technischer Limits und was dann halt mit Bessie VSR verbunden ist, die kurzen und langen Pulse fliegen alle auf dem gleichen Orbit und wir müssen die trennen. Und wir verstellen im Moment unsere Magnetoptik so, dass wir den Ring auf eine Resonanz treiben. Das wird eigentlich bedeuten, das, auf Resonanzen kann man eigentlich nicht stabil Strahl speichern, heißt es. Und das macht die Strahlqualität kaputt und man verliert den Strahl. Was heißt eine Resonanz? Eine Resonanz heißt, wenn ein Magnet ein bisschen schlecht eingestellt ist oder man einen Aufstellungsfehler hat. Mhm. Ja, und der Elektronenstrahl kommt da vorbei, kriegt einen Kick durch diesen Magnet. Dann heißt auf Resonanz, der schwingt dann im Prinzip so durch den Beschleuniger und kommt an dieser Stelle genau wieder mit der gleichen Amplitude an oder mit dem gleichen Offset und der Kick wird verstärkt.
Ja.
Und beim nächsten Mal passiert es wieder. Das ist wie wenn du dein oder ein Kind auf der Schaukel, wenn ich es anstoße und wenn ich zu sehr übertreibe, also ne, da ist man ja auch in einer Resonanzbedingung, aber dann
fällt es irgendwann runter.
Genau, oder genau. Überschlägt sich. Irgendwann muss man aufhören. Genau. Ne? Und das muss man kontrollieren. Und das ist genau auf einer Resonanz den Ring treiben. Und wir haben gelernt, unsere Magnete, unsere nichtlinearen Magnete, wir haben auch Sextupole, die sechs Pole haben, so zu kontrollieren, dass wir das kontrolliert kriegen und eine zweite Spur im Ring generieren. Also alle Elektronen fliegen immer nur auf einer Spur.
Ja.
Eine Autobahn mit einer Spur ist langweilig, kann man nicht überholen. Und wir haben gelernt, eine zweite Spur einzubauen, wenn man so will. Und dann können wir einfach Elektronenpakete von einer Spur auf die andere drücken. Und die sind so gut voneinander getrennt, dass die Nutzer an den Beamlines. Also wir haben so ein Experiment gemacht. Wir haben, nachdem wir das gelernt haben, wollten wir wissen, lohnt es sich daran weiterzuarbeiten? Sollen wir da Top-Up versuchen und sowas? Wollten wir erstmal Feedback von unserer Nutzergemeinschaft. Lohnt sich das? Ist die Trennung gut genug? Stören euch diese beiden Orbits bei den Messungen oder stören die euch nicht? Und was wir gemacht haben, wir haben die Maschine vollgemacht mit Strom, 300 mA. Und dann haben wir den ganzen Strom auf den zweiten Orbit gedrückt. Und von den meisten Nutzern kam, ist ja jetzt kein Licht mehr da. Also die Maschine ist dunkel. Also da ist kein Strom mehr in der Maschine. Aber wir hatten 300 mA auf der zweiten Spur. Die leuchtet dann halt anders. Ja. Also ne, die Blenden oder die Beamlines sind halt auf diesen Hauptorbit gerichtet. Und ja, das hat uns gezeigt, super, das ist ein gutes Separationsschemata. Da lohnt es sich weiterzuarbeiten. Und das ist das, was gegen die Lehrbuchmeinung geht. Also normalerweise heißt es auf Resonanzen, Resonanzen soll man vermeiden, das steht auch in diesen Büchern. Beschleunigerphysiker und Operateure sollen ihr Wissen und ihr Können anwenden, um Resonanzen zu vermeiden und den Impact, also den Einfluss auf den Strahl so klein wie möglich davon zu halten. Aber wir haben gesagt, versuchen wir mal und gucken, ob wir es nicht positiv nutzen können. Und das ist was, wo wir im Moment seit 2-3 Jahren dran sind. Und das ist, wir sind schneller an der Maschine. Jetzt müssen wir das von Theorieseite verstehen. Und da gibt es im Moment eine spannende Diskussion.
Ich weiß gar nicht, warum das funktioniert.
Ich habe
einfach mal
also,
drauf gepfiffen und habe es gemacht. Und jetzt guckt ihr,
So kann man es nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben die Simulation und unsere Rechnung so weit gemacht, dass wir die richtigen Knöpfe finden, um diesen Zustand zu züchten, zu entwickeln. Aber wir haben ihn nicht bis ins letzte Detail durchgerechnet.
Ja.
Und das heißt, also das ist jetzt genau was folgen muss. Wir wollen ganz genau verstehen, wir wollen gucken, ob wir noch mehr freie Knöpfe, also Knöpfe finden, mit denen wir noch mehr Freiheiten haben. Und das ist im Moment was Spannendes, wo andere Lichtquellen, also das im Moment wird es sehr intensiv diskutiert. Diese Methode wird an anderen Maschinen benutzt, um zu extrahieren. Also man nutzt diesen zweiten Orbit, um Teilchen aus dem Hauptorbit rauszuschießen und in einen größeren Ring im Prinzip zu injizieren. Am CERN wird das gemacht.
Ja, aber dann kommen sie ja nicht mehr an der Resonanz vorbei. Also da kann man das ja machen.
Dann
sind sie ja draußen, dann kommen sie ja nicht wieder an.
Die Resonanz wird dann anders benutzt, genau. Ja. Und das ist im Moment sehr spannend mit diesen zwei mit den zwei verschiedenen Communities oder also so wie wir es machen, so wie die es machen, da zu diskutieren. Und das ist im Moment auch ein heißes Feld oder sagen wir mal so eine heiße Sache oder eine spannende Sache, die letztendlich ja nur so nebenbei zu VSR läuft. Ne? Also unser eigentliches Separationsschemata ist ein anderes, aber das ist damit gewachsen, weil wir glauben, dass wir dann auch die Kavitäten entlasten können, die Regelung da entspannter wird, wenn wir ohne Lücke, also wenn wir alle 400 Elektronenpakete füllen. Und da passiert im Moment relativ viel, kann man so sagen.
Wie seid ihr da drauf gekommen? Also ist einfach einer hingegangen und hat gesagt, glaube ich nicht, ich mache das jetzt? Also, weil das hat ja was von einem Paradigmenwechsel dann, ne?
wenn die
Lehrbücher umgeschrieben werden müssen.
Oder es muss was hinzugefügt werden. Also das, was die Leute zu nichtlinearen Resonanzen schreiben und was man da weiß, das ist auch immer noch so. Aber man muss jetzt halt diesen Punkt wahrscheinlich noch hinzufügen, dass wenn man seine Sextupole bestimmt einstellt und auf ganz bestimmte Verhältnisse wieder achtet, dass man dann einen zweiten stabilen Orbit hinkriegt, dass das funktioniert, dass man den nutzen kann. Und und wie man drauf kommt, ist, also man sieht immer auch auf Lehrbüchern immer schon die Stärke der Resonanz und wie die Teilchen dann auf hohe Amplituden, also auf hohe Ablagen, auf große Ablagen kommen, wie sie verloren gehen. Das ist immer da irgendwie dargestellt. Und man sieht es auch an der Maschine, dass da was passiert. Und ab und zu hat man halt schon auf unseren Quellpunkt-Abbildungssystem. Also wir haben Kameras, mit denen wir das Licht angucken können. Ja. Da hat man schon gesehen, dass der Strahl so zerfasert und dass sich da was anderes bildet. Aber das war nie stabil in dem Sinne. Und dann sind wir mit VSR, mit Rechnungen, die wir gemacht haben, die zeigen, dass diese Lücken für die Kavitäten schwierig sind, die wir in unserem Füllmuster haben, dass es dann verschiedene Effekte gibt und die Bandschlänge nicht überall gleich ist und so. Also da gibt es dann nochmal Änderungen. Da kamen wir auf die Idee, es wäre gut, ein Separationsschemata zu haben, wo wir auf diese Lücken verzichten können. Und das wäre vielleicht was. Und dann sind wir da hingegangen. Also das ist auch, wir sind halt auch nicht die Ersten, die das beobachten. Andere nutzen das zur Extraktion. Und da gibt es halt auch eine gute Doktorarbeit, die das beschreibt. Aber anscheinend war es zu schwierig oder man muss halt auch sehen, seit wann werden so große Anlagen gebaut? 60ern, 50ern, 70ern. Und da gab es vielleicht noch andere Power Supplies, die nicht so stabil waren. Da hatten Resonanzen dadurch vielleicht eine andere Wirkung. Und daher haben die vielleicht so einen negativen Effekt, während auch mit der technischen Entwicklung dann Sachen wieder möglich werden, die damals nicht möglich waren. Also das ist schwer zu beantworten. Das sind halt auch so Trends. Und ich bin auch mal gespannt, ob wir es so weit schaffen, dass das etabliert wird, dass es dann auch große Anwendungen gibt, dass man irgendwann mal vielleicht einen Ring für diesen Zustand extra designt, denn wir machen das an einer Anlage, die 20 Jahre alt ist, die nicht dafür optimiert wurde, ob wir wirklich so weit kommen, dass man auch mal was daraufhin optimiert und man was speziell dafür baut oder ob das auch so jetzt eine Erscheinung ist oder was heißt eine Mode, ne? Also dass wir das jetzt versuchen und andere mit aufspringen oder auch nicht und dann sieht man, es ist doch zu kompliziert oder zu instabil. Also das ist jetzt eine spannende Phase. Das muss alles erörtert werden und herausgefunden werden.
Wir brauchen mehr Forschung. wie lange denkst du, werdet ihr brauchen, um das wenigstens mit hinreichender Sicherheit sagen zu können? Also es ist ja relativ frisch, dass ihr euch das ausgedacht habt, ne?
Also ja, genau. Also wir sind seit 2 Jahren, wenn man so will, dabei. Und wir sind, da wir sehr maschinennah das ausprobieren, also sagen wir mal so, ich würde sagen, der Spirit hier ist immer ein bisschen so, wir probieren es schneller an der Maschine. Also wir rechnen nicht alles bis ins letzte Detail, sondern versuchen mal eher, weil das ist ja halt auch der Richter, der darüber entscheidet, ist es okay oder ist es nicht okay.
Das heißt, ihr habt viel eigene Maschinenzeit?
Immer nur Sonntagnacht und Montagnacht zur Zeit und ein bisschen am Montag im Laufe des Tages und ab und zu mal ein paar Wochen im Jahr. Also die Maschinenzeit ist sehr, sehr Ja, ist halt rar. Also man muss dann schon einen guten Plan haben, auch was man macht. Aber das Gute ist, wir haben ja noch die kleine Maschine, die MLS, die Metrology Light Source von der PTB. Mhm. Und da haben wir ein bisschen bessere Zugriffszeiten. Und da werden halt oft Sachen getestet, die wir dann auf die große Maschine übertragen. Genau. Ja, und wir werden im Februar so eine Testwoche haben und gucken, ob wir diesen zweiten Zustand, also den wollen wir eine ganze Woche laufen lassen. Und da hoffen wir auf großes Feedback von unserer Nutzergemeinde oder viele Beamline-Scientists, also Wissenschaftler an den Photonen-Beamlines, werden uns hoffentlich dann Feedback geben. Und na, wie ich sagte, das sind 50 Beamlines, da machen dann ein paar mit oder ein paar haben jetzt schon immer mitgemacht, aber das ist halt auch dann so eine Gruppe, die sich bildet, die vorher gar nicht so viel miteinander zu tun hatte, und manche, die schon immer auf Timing aus waren an ihren Beamlines, die konnten dann viel besser separieren, diesen zweiten Orbit. Andere hängen dann da ein bisschen hinterher, die wollen das auch. Also da sind dann auch, und durch die unterschiedlichen Foki, die die haben, gibt es dann unterschiedliches Feedback. Und das ist, also allein das zu kommunizieren und zu organisieren, ist schon spannend. Und ich bin sehr gespannt auf diese Woche, genau.
Und es dann zu bauen, ist das aufwendig oder ist das eigentlich nur hier?
Also das Schöne im Moment ist, dass unsere Anlagen und unsere Magnetoptiken, die Anordnung der Magnete so flexibel ist, dass wir das an einer bestehenden Anlage testen konnten und es so weit treiben konnten, was hervorragend ist, weil die Anlage nicht dafür gebaut wurde. Also letztendlich ist das im Moment 0 Euro Physik oder fast ein 0 Euro von der Hardware. Wir haben noch nichts Neues gebraucht und sind weit gekommen, machen dann erste Tests, aber man kann sich dann überlegen, was müsste ich besser machen, um einen Ring dafür zu designen, um Top-Up zu machen, um noch eine bessere Trennung zu machen und also was. Und da müsste man jetzt erstmal richtig Simulationen machen, man müsste gucken, was sind die Parameter, die es besser, die schlechter machen, welche Magnete brauche ich wo, um diesen zweiten Orbit zu beeinflussen, kann ich den getrennt voneinander beeinflussen, und im Moment beeinflussen wir immer beide gleichzeitig. Also das sind dann alles so Fragen, die dann kommen.
Aber jetzt erstmal Bessie VSR umzubauen, dafür musst du noch nicht mal einen Antrag schreiben.
Nee, nein, also sagen wir mal so, für Bessie VSR, da brauchen wir die Kavitäten, das ist diese kalten, also runtergekühlten Hohlraumresonatoren, da brauchen wir relativ viel Geld. Das ist auch bewilligt worden. Okay. Also da machen wir viel in dem Sinne. Und wir bauen unseren Ring aber nur an einer Geraden um. Also da kommen dann die Kavitäten rein. Und diese Inseloptik, dieser Separationsschemata, an dem wir arbeiten, die läuft parallel dazu, wenn man so will. Genau. Und dafür brauchen wir erstmal noch keine Hardware.
Kennengelernt haben wir uns am vergangenen Wochenende bei der Uraufführung einer, Komposition eines Künstlers, Gerrit Schama heißt er, der mit eurer Maschine Musik gemacht hat.
Ja.
Es klang ganz interessant, es ist leider Gottes kaum vorführbar über Kopfhörer, weil das mit so einem Icosaeder-Lautsprecher Schall in den Raum projiziert wurde, und es ist ein sehr faszinierendes Ding. Was hat der hier eigentlich gemacht die ganze Zeit? Also als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, ah, okay, der hält Mikrofone an den Beschleuniger und zieht dann da Geräusche raus, aber das macht er ja genau nicht.
Nee, das macht er nicht. Also das ist auch relativ spannend, wie wir da zusammengekommen sind. Der Gode Wüstefeld, der sich VSR mit ausgedacht hat, der hat immer Richtung kurze Pulse in Speicherringen gedacht. Von dem kam auch die Idee mit der Schwebung, mit den zwei Frequenzen.
Ja.
Und wir wollten immer, wenn wir VSR irgendwo zeigen, ob auf wissenschaftlichen Vorträgen oder vor Schülerklassen oder, ne, also man will ja normalen Leuten auch vermitteln, was man hier macht, oder die finden Bessie ja auch spannend oder diesen Wissenschaftsbetrieb. Und da wollten wir diese Schwebung im Prinzip erfahrbar machen. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich ganz einfach. Eine Schwebung ist dann das wäre eine Schwebung. Das kann man mit einem Sinusgenerator machen. Und wir haben dann geguckt, kann man nicht irgendwie was bauen, womit man das mit zwei Händen steuern kann oder so. Also damit man Bessie VSR für sich so die Schwebung einstellt. Und die Kommunikation hat dann Gerrit Schama, die Kommunikationsabteilung hat Gerrit Schama kennengelernt oder auf dem Konzert gehört und hat uns dann so zueinander gebracht. Und wir fanden das halt auch sehr spannend, ne? Oder sehr, sehr
interessant. Da kommt hier irgendein Künstler rein und sagt hier, was hat der gesagt, als er hier das erste Mal rein ist?
Ja, also das war auch so, also wir dachten am Anfang erst, okay, wir brauchen nur, also wir wollten eigentlich Hilfe, dass uns jemand beim Bauen einer Sache hilft. Und letztendlich haben wir das dann mit Studenten hier im Haus selber gebaut.
Ja.
Aber
dann habt ihr dem Künstler geholfen beim Bau seiner Sachen.
Oder wir haben ihn mit, wir waren im Prinzip nur Inputgeber. Also wir haben ihn mit Informationen versorgt, was wir hier machen. Und es ist ja auch eine schöne Möglichkeit, Bessie anders darzustellen und auch einem größeren Publikum sichtbar zu machen. Darum bist du ja jetzt auch hier. Also das hat ja auch so seinen Sinn.
Hat funktioniert.
Hat funktioniert. Und Gerrit arbeitet halt viel freier, ist halt Künstler. Und wir haben über viele Sachen gesprochen. Und er benutzt halt diesen Lautsprecher, um, sagen wir mal, vielleicht das, was wir mit unseren Elektronen machen, dass wir die zusammenpressen durch unsere Magnete und kontrollieren, das versucht er halt mit Geräuschen. Er kann auch, also er spricht ja auch von Geräuschskulpturen, die er bildet, von sich rotierenden, bewegenden Sachen im Raum. Es ist ja, also es gibt da viele Parallelen und auch von der Physik her. Unsere Schwebung, die wir benutzen mit elektromagnetischen Feldern, die gibt es halt in der Akustik mit Schallwellen. Und so wollten wir, dass das Leute das dann hören können. Und so sind wir zueinander gekommen und wir haben Gerrit dann erklärt, wie unsere Elektronen durch den Beschleuniger gehen, dass die letztendlich, dadurch, dass sie sich abstoßen, werden die auch immer wieder zusammengepresst durch Quadrupolmagnete. Und das führt dazu, dass ein Teilchen, was nicht perfekt durch die Mitte der Magnete geht, sondern eine Abweichung hat, durch den Beschleuniger schwingt.
Ja.
Also das hat so eine bestimmte Frequenz. Und die gibt es wieder in drei Raumrichtungen, in X, in Y und in Z. Also das heißt, so ein Beschleuniger hat drei Grundfrequenzen eigentlich, wenn man so will. Und die müssen zueinander passen. Ne? Also wenn man, das Wort Instrumentebau ist ja schon mal gefallen. Ne? So baut man halt auch einen Beschleuniger nach ganz bestimmten Aspekten. Nicht damit er gut klingt, sondern damit er gut funktioniert, damit er gutes
Licht. Das ist ja der Klang des Beschleunigers. Das Licht ist ja der Klang des Beschleunigers.
Ja, wenn man so will, genau. Ja, oder auch was schön ist, diese Schwingungen heißen im Englischen Tune. Ja. Was ja nichts anderes heißt als Ton. Ja. Also so. Und so haben wir Gerrit dann erzählt, was VSR ist, wie eine Schwebung, also wie wir die Schwebung nutzen, um die Pulse kurz und lang zu machen, auch, dass wir Licht machen, dass die Elektronen in den drei Raumebenen ihre eigenen Schwingungen haben. Und so hat Gerrit die Sachen genommen und hat die Daten hörbar gemacht.
Ja.
Aber ich glaube, nicht 1:1, also nicht strikt übersetzt, sondern halt auch viel interpretiert. Das ist ja das, worauf er so Wert legt. Darum, er arbeitet da sehr frei. Und am Anfang dachte ich halt, oha, da wird nichts mit unserer Schwebung, dass wir die den Leuten hörbar machen können, sondern der ist in seiner freien Künstlerwelt und wird sich das überhaupt nach Beschleuniger anhören und sowas. Also darum, das war sehr spannend. Also das war auch eine spannende Zusammenarbeit und ich fand das Stück letztendlich auch ganz gelungen. Also ich habe. Also
hat es sich nach Beschleuniger, also ist das, was du da gehört hast in der Akademie der Künste hier in Berlin, ist das, entspricht das dem, Gefühl, das du hast, wenn du an deinen Beschleuniger denkst?
Also das ist zu schwierig, also sagen wir mal so, das ist, glaube ich, zu schwierig zu sagen, weil ich den Beschleuniger halt anders sehe als Gerrit.
Ja.
Ich bin ja mehr Physiker und durch diese fundamentale Mathematik mit den Frequenzen, wie das zusammenpassen muss und so, hätte ich mir das Stück oder hätte ich komponiert, hätte ich mir vielleicht mehr Regelmäßigkeiten.
Da gibt es halt. Die Faszination halt des Baumes ist halt für einen Biologen auch eine ganz andere als für einen normalen Menschen.
Also genau, kommt was ganz anderes zusammen. Ja. Aber Gerrit ist halt ein eigenständiger Künstler, der hat das damit gemacht und ich finde es schon spannend. Also vor allem, du hast es ja selbst gehört, das sind Geräusche, das ist ja elektroakustische Kunst oder Komposition, die hat ja nichts mit klassischer Musik zu tun oder so, da kamen Töne oder als ich das erste Mal gehört habe das war ja die Uraufführung, aber wir haben ja Kostproben vorher mal gehört, da sind ja Töne, das tut ja körperlich fast weh.
Ja.
Man erfährt es.
Zumal die Töne auch nicht aus dem Lautsprecher zu kommen scheinen, sondern von hinter einem und
genau, sowas. Genau, das ist halt sein Beamforming, der formt den Schall halt so, wie wir unsere Elektronen und man erkennt dann letztendlich doch mehr wieder als gedacht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass beim ersten Mal, wenn Leute das hören müssen, zum Beispiel für meine Freundin wäre das, glaube ich, nichts. Die wird einfach nur mit dem Kopf schütteln und sagen, ach nee.
Ist das Kunst oder kann das weg?
Genau, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und wir waren ja da sehr intensiv mit drin und ich würde sagen, man hört, dass da was kreist, was die Elektronen sein können. Man hört auch öfters eine Schwebung und durch das, was Gerrit da eingebaut hat, wenn ich so an unsere technische Realisierung denke, 2 Kelvin, so kalt, runtergekühlt und dann bei uns in dieser Gruppe, die diese Kavitäten baut, die sprechen von Microphonics, also von anderen Schwingungen, die dann auftauchen können und von, also das ist technisch allein so aufwendig und wenn man das so ein bisschen weiß, kann man es schon kann man Assoziationen bringen, kann man das verbinden mit vielleicht technischen Problemen, die uns noch begegnen werden. Also man hört emotionaler, als dass man sieht oder über Daten spricht. Also es ist spannend, es ist aufregend und es ist bestimmt auch ein bisschen BESSI 2 oder BESSI VSR drin oder mehr, aber es ist halt auch viel interpretiert. Es ist ein spannendes Potpourri, vielleicht kann man so sagen.
Paul Goslawski, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Holger. Okay.